Beinhart. Das klingt gut.
Ja, herzlich willkommen zur 11. Episode von Daimhart. Sind wir überhaupt in der 11. Episode?
Ja.
Okay, wir befinden uns in Andelfingen, wo gestern ganz fest Karneval oder Fasnet gefeiert wurde und haben gerade zusammen gefrühstückt und wollen euch jetzt mit Verschlüsselung beglücken.
Hallo zusammen, herzlich willkommen auch von mir. Ja, ich musste auch gestern Abend noch nachschauen, sind wir wirklich schon bei der 11. Es stimmt, Dirk, wir haben die 11.
Unfassbar.
Ja, die Zeit vergeht, wir werden alt.
Alte Säcke, genau.
Ja, wir haben heute ein bisschen Hintergrundgeräusche. Unsere 7 Wellensittiche begleiten uns. Wir hoffen, sie machen nicht allzu viel Lärm. Ja, und wollen wie immer zunächst mal auf das Feedback zu sprechen kommen. Wir hatten ja rege Diskussionen zu verschiedensten Themen und da gab es zunächst mal noch etwas zum Vorbis-Format, Dirk.
Genau, der Martin hatte angemerkt, dankenswerterweise, dass es ob Vorbis auch durch Software auf dem Mac unterstützt wird. Damit ist also jeder, der auf dem Rechner unseren Podcast hört, auch in der Lage, den mit dem Ogg-Dateiformat zu hören. Ich habe mal so ein bisschen rückgeschlossen, dass es die wenigsten Leute gibt, die einen MP3-Player besitzen. Eigentlich ist MP3-Player blöd, ein mobiles Musikabspielgerät besitzen, was auch Ogg-Vorbis unterstützt und wir trotzdem fast die vierfache Menge an Ogg-Dateien verteilen als an MP3-Dateien, glauben wir halt, dass unser Podcast am meisten am Computer gehört wird.
Ja, das ist der logische Rückschluss eigentlich darauf. Dann hat sich Sascha gemeldet mit zum Thema SSH-X und er ist eigentlich der Meinung, er hätte da noch gerne ein paar ausführlichere Informationen dazu gehabt. Wir haben vorhin besprochen, was noch nicht ist. Das kann natürlich immer noch werden. Also wir können Themen auch mehrfach aufrufen und vertiefen. Vielen Dank auch für diesen Hinweis.
Anzumerken ist, dass das Kommentare zur vorletzten Episode waren, weil die Kommentare zur letzten Episode nicht greifbar waren, als wir aufgenommen haben.
Genau.
Nicht, dass ihr euch wundert, warum wir das hier jetzt noch eben nachgereicht haben.
Da kommen wir, glaube ich, auch noch kurz drauf, dann Dirk, auf den legendären Ausfall des Servers.
Ne? Jawohl. Ja, dann gibt es ein Feedback vom Dominik zum Wiki-Thema, also das Wiki zur letzten Episode, dass es ihm gut gefallen hätte. Dankeschön. Es scheint euch in der Summe mehr gut zu gefallen, als dass es euch schlecht gefällt. Und er hat den Vorschlag gemacht, dass wir mal was zu Blocksystemen machen. Das machen wir gerne. Das steht auch auf der langen Warteliste. Wir wissen nur noch nicht wann.
Genau. Unsere Warteliste, die wächst und wächst. Das ist ja schön. So haben wir genug Futter für uns und natürlich für euch auch. Ja. Dann hatten wir ein bisschen Herausforderungen mit den Ogg-Dateien. Das lag wahrscheinlich daran, dass ich die Entwicklerversion von Audacity benutzt habe, die letzten Wochen. Ich habe das jetzt geändert und nutze wieder die offizielle aus den Quellen von Ubuntu und ich habe das Problem nicht mehr nachvollziehen können mit dieser Version. Also es ist gut möglich, dass in den PPAs da irgendwas schief lag. Hoffen wir, dass es nicht mehr vorkommt. Dann war noch irgendeine Verwechslung mit einer Ogg-Datei von einem Shortcast. Ich glaube, es war die Nummer 7. Das konnte ich dann richtigstellen. Keine Ahnung, wie das passiert ist.
Fehler passieren, wir sind Menschen. Ja. Ich möchte gerne nochmal erwähnen, wenn ihr solche Fehler findet, sagt uns bitte Bescheid. Wir sind immer bemüht, uns die auch wirklich abzustellen. Finden Sie zum Teil aber nicht selber, weil wir unterschiedliche Software benutzen als ihr. Allerdings möchten wir ungern die große Formatfrage nochmal aufmachen. Also wenn ihr es lieber in Mono oder in Stereo oder in Quadrupo oder Dolby Surround haben wollt oder lauter, leiser, schräger, langsamer, schneller, wie auch immer, helfen wir euch gerne, das selber zu bewerkstelligen, aber wir können nicht auf jeden einzelnen Rücksicht nehmen.
Ja.
Leider.
Wir sind der Meinung, dass so wie wir es anbieten, dass sich daraus eigentlich für fast jedes Anliegen was machen lässt.
Ganz genau.
Ja. Also Pakete draus schneiden, kleinere und so weiter. Das geht ja nicht. Ja, und dann habt ihr, das hast du gerade gesagt, Dirk, mit Dominik?
Nein, das ist ein anderer noch.
Ah, okay.
Aber erstmal müssen wir sagen, dass der Christian sich bei uns gemeldet hat und auch froh ist, unseren Podcast zu hören und uns ein Buch gestiftet hat. Er hat uns die Auswahl gegeben, uns zwischen zwei Büchern zu entscheiden. Das eine war Linux, das umfassende Handbuch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das habe ich mir nicht aufgeschrieben. Und das andere war Webserver administrieren und einrichten, für das wir uns entschieden haben. Der Roman hat es auf dem Weg nach Nürnberg abgeholt.
Ja, danke nochmals, Christian, auf diesem Weg, auch für den Kaffee.
Vielen, vielen Dank. Nicht für den Kaffee, für das Buch.
Ja.
Kaffee ergibt sich vielleicht nochmal.
Ich werde mir das anschauen und es dann nachher Dirk weitergeben. Das wird in den nächsten Wochen passieren. Ich habe im Moment noch ein anderes Buch, das ich noch fertig machen möchte. Und dann komme ich gleich zu dem. Es ist erschienen im Galileo Computing Verlag. Also ein Verlag, der ja schon seit schätzungsweise 7 oder 8 Jahren sehr aktiv ist in diesem Bereich. Ja, danke Christian. Dann kommen wir jetzt doch noch zum Dominik,
genau. Oder Dirk.
Und er hat ein Thema zur Verschlüsselung angebracht, also für diese aktuelle, jetzige Sendung. Da kommen wir wahrscheinlich sowieso noch darauf zurück. Aber er schreibt uns, dass er eigentlich überrascht war, positiv überrascht war, wie einfach unter Ubuntu und der Alternate-CD beim Installieren ein System komplett verschlüsselt werden kann. Ich weiß jetzt gar nicht, Dirk, ob es andere Distributionen gibt, die das auch so anbieten.
Kann ich nicht sagen.
Aber einfach ist es allemal.
Ja, ich vermute, dass Debian es auch anbieten wird.
Ja.
Weil es ja nahezu der gleiche Installer ist. Aber ich weiß es tatsächlich nicht. Aber die Alternate-CD ist insgesamt ein sehr, sehr guter Tipp, weil mit der Alternate-CD in der Regel mehr Treiber ausgeliefert werden, weil das ganze Live-Zeugs nicht drauf sein muss. Kann man in der Regel auch exotischere Hardware mit der Alternate-CD ans Rennen bekommen, als man es mit der Live-CD hinbekommt.
Genau. So, ich gehe mal die Vögel leiser machen.
Ja, was soll ich sagen? Der Roman geht jetzt hinten zur Voliere, macht die Vögel leiser. Da ist an der Seite ein Schalter, den muss er drehen. Nein, gelogen. Das ist ein Vorhang, den er vor den Käfig legt, damit sie es dunkel haben und denken, es wäre Nacht.
Ich wollte das eigentlich jetzt rausschneiden, Dirk, aber jetzt lassen wir es.
Ja, warum? Das macht es ja authentisch.
Genau. Super. Ja, und er hat da noch Dominik, um zurückzukommen zu ihm, die Frage gestellt, ob es denn unter Linux noch ein GUI gäbe, mit dem man außerhalb der Installation ein System verschlüsseln kann. Uns ist da nichts bekannt.
Doch, du hast jetzt gerade in Kamek gefunden, dass es ein Tool gibt, mit dem man Partitionen verschlüsseln kann.
Ja, aber er schreibt auf dem ganzen System. Aber Partitionen geht, das ist meines Wissens, ist diese Applikation ab Ubuntu 9.10 drauf. Die heißt in der deutschen Version Laufwerksverwaltung und findet sich unter Systemverwaltung. Das Paket selbst heißt Palimpset und mit dem lassen sich Partitionen, natürlich auch externe Datenträger wie SD-Cards oder USB-Festplatten verschlüsseln.
Dann wird der Dominik das dann auch vermutlich ab Lucid Lynx benutzen können, weil ich weiß, dass Dominik nur LTS-Versionen auf dem Desktop einsetzt, ist er, was die neuesten Tools angeht, immer ein Stück weit hinterher. Dafür hat er ein stabileres System.
Genau. Man muss auch nicht immer das Neueste haben. Ist übrigens auch einer der Kritikpunkte bei Ubuntu, dass halt der Upgrade-Zyklus zu eng wäre. Ja. Verstehe ich auch. Jedes halbe Jahr ist schon recht häufig.
Und trotzdem kann man noch ein aktuelles Audacity nehmen und sich damit die Ogg-Dateien zerschießen.
Ja.
Das kann passieren. Ja, es ist schwierig, glaube ich, da die goldene Mitte zu finden.
Ja, gut. Also wir kommen zurück auf das Thema mit der Verschlüsselung dann. Wir machen das Feedback noch fertig. Dirk, du hast ja noch ein paar Informationen zum Ausfall.
Genau. Eine kleine Rubrik aus dem Maschinenraum oder aus der Technik. Die Serverprobleme, die wir hatten, sind hoffentlich vorbei. Ich habe gesehen, dass die Motherboard-Temperatur sehr hoch war, bei 90 Grad, was mir sehr unwahrscheinlich erschien. Und vermutlich ist da der eine oder andere Ausfall her, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber auch hatten wir ein Plugin im Block, was sehr was auf Spams geprüft hat. Das hat zu den Akismet-Servern bei WordPress.org oder .com Kontakt aufgenommen und dort prüfen lassen, ob der Kommentar ein Spam war. Das ist ein fremdgehosteter Dienst, den ich sowieso nicht so gerne gemocht habe. Und ich habe das jetzt umgestellt auf ein Spamblock-Base-Plugin, was der Malte Pascuda entwickelt hat, zusammen mit dem kleinen Chemiker, da kenne ich den Namen nicht. Damit haben wir zum einen einen fremdgehosteten Dienst weniger und zum anderen haben wir das alles im Log. Das heißt, dass bei Kommentareingabe erstmal keine Daten von euch an Fremddienste übertragen werden und zum anderen auch nicht der Webserver auf die Rückmeldung von diesem Fremddienst warten muss. Damit hoffen wir, dass wir das einigermaßen besser in den Griff bekommen. Wir haben am Webserver noch ein bisschen geschraubt, sodass die Probleme jetzt hoffentlich behoben sind.
Hoffen wir, ja. Also bis jetzt schaut es ja gut aus. Ist die gleiche Hardware wieder, oder? Und das gleiche Betriebssystem, alles gleich, ne?
Alles das gleiche. Wir haben die alte Installation wieder reaktiviert, sagen wir, wir haben komplett neu installiert. Das ist ein sogenannter Bare Metal Restore, das heißt vom nackten Blech auf das, was vorher da war. Der Ramon, mit dem ich mir den Server teile, zusammen mit Hampa, und ich werden wahrscheinlich eine Session auf der UboCon 2010 dazu abhalten, wie man so einen Bare Metal Restore durchführt, worauf man achten muss und was die Stolpersteine sind, vor allem wenn man nicht Vollzugriff auf das System hat. Wir hoffen, dass es das jetzt war. Das hat mir den ganzen guten Schnitt kaputt gemacht. Ja. Wir hatten vorher eine Verfügbarkeit von 99,97%. Wir sind jetzt auf 99,3% runter.
Ist immer noch gut, Dirk.
Ja, für ein Hobbysystem glaube ich auch.
Möchte ich auch sagen. Ja, also da freuen wir uns auf die UboCon. Also in dem Fall können wir hoffen, dass es die tatsächlich auch wieder geben wird. War ja noch nicht ganz sicher oder ist noch nicht ganz sicher. Weiß es gar nicht.
Es wird eine UboCon 2010 geben.
Ja.
Ich weiß auch schon ein bisschen mehr, was ich allerdings nicht verraten darf.
Okay, gut. Also es gibt eine, ich schätze mal irgendwo im Oktober. Ja, okay.
Ich darf nicht mehr sagen.
Gut, also nützt alles nichts, meine Provokation. Ja, das waren eigentlich schon die Feedbacks, die wir bekommen haben. Vielen Dank.
Vielen Dank. Mehr davon, gerne mehr.
Ja, also auch per Mail oder per Kommentar natürlich sowieso im Blog. Oder auch per Audio.
Oder per Identica.
Ja, geht auch.
Also wir haben, glaube ich, die vier Kanäle, die Kommentare im Blog, die E-Mail, Identica und Audio.
Ja, was noch fehlt, ist Jabber, aber was noch nicht ist, kann immer noch lernen.
Ja, aber Jabber ist nahezu ein Echtzeitmedium, da wird es dann relativ schwierig, immer auf dem Stand zu bleiben, glaube ich.
Ja gut, du kannst die Nachrichten auch nachher noch anschauen.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja, und dann kommen wir ja eigentlich zu unserem Hauptthema, Dirk. Verschlüsselung, das wurde ja gewünscht von unseren Hörern, beziehungsweise ausgewählt von unseren Vorschlägen, die wir damals hatten. Ja, und die Verschlüsselung ist ja so ein Thema, das nach meiner Wahrnehmung so ein bisschen eine Renaissance erlebt. Meine ich das nur oder siehst du das auch so, Dirk?
Das sehe ich ganz genauso. Es wird immer interessanter, es wird immer mehr über Verschlüsselung geredet. Ich vermute, das hängt zum Teil damit zusammen, dass sich die Regierungen unserer Länder, in denen wir leben, sehr, sehr stark damit auseinandersetzen, die Bürger zu überwachen, weil sie unter dem Deckmantel der Terrorismusbekämpfung versuchen, alles, was Menschen möglich ist, zu kontrollieren, muss man leider sagen. Und um selber auch die eigenen Daten unter Verschluss zu halten, wird das halt gerade wieder ein neues Thema.
Genau. Das Thema schneidet sich ja zum Teil ein bisschen quer mit all unseren Web 2.0 Angeboten, die wir haben. Also auf der einen Seite verlangen wir in Anführungs- und Schlusszeichen, dass wir unsere Daten verschlüsseln können und auf der anderen Seite schreiben wir auf Facebook, ja, wenn wir mal pinkeln gehen, jetzt auf gut Deutsch gesagt. Also das ist für mich schon ein ziemlicher Spagat.
Absolut. Aber ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen Daten, die ich freiwillig preisgebe, wo ich auch bereit bin, in Kauf zu nehmen, dass das jeder weltweit weiß, oder Daten, die ich nicht preisgeben möchte, die mir einfach weggenommen werden und dann veröffentlicht werden. Ich glaube, das macht einen Unterschied.
Ja. Und um die geht es ja. Um die letzteren geht es ja eigentlich hier. Und ich glaube, man darf sich durchaus die Frage stellen, weshalb soll man überhaupt verschlüsseln? Also Dirk, du hast soeben einer der Hauptgründe, möchte ich mal sagen, genannt, weshalb man die eigenen Daten verschlüsseln sollte. Dazu gehören natürlich auch die ganzen Authentifizierungsdaten wie Kennwörter, Benutzernamen und so weiter, die man beispielsweise mit KeePass X sauber verschlüsseln kann. Es gibt auch KeePass ohne X für Windows und bei Mac heißt es, glaube ich, auch KeePass ohne X.
Es gibt sogar eine iPhone-Applikation, die sehr lange nicht weiterentwickelt wurde, wo es gerade eine neue Variante herausgekommen ist. Damit kann man die gleiche Passwortdatei unter verschiedenen Systemen benutzen.
Genau.
Das finde ich ganz wichtig.
Ja. Das ist sicher ein Grund. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele verschiedene Situationen, bei denen ich Verantwortung trage von Daten, die nicht mir gehören. Also das kann beispielsweise ein Hoster sein, bei dem die Kunden verlangen, dass sie irgendwelche Daten schützen und verschlüsseln. Das ist wichtig. Oder das kann auch sein, dass ich als ganz Anführungszeichen normaler Anbieter einfach möchte, dass beispielsweise auf meinem MySQL-Server alle Kennwörter verschlüsselt sind mit MD5 oder weiß ich was.
Ja, MD5 ist nicht mehr ganz so sicher, ja. Aber es ist allemal besser als gar nichts, ja. Muss man sozusagen.
Genau. Das sind so die Hauptgründe. Man kann sich hier natürlich auch anschließend fragen, was Verschlüsselung überhaupt ist. Wir kennen ja die Verschlüsselung schon seit der Antike eigentlich. Damals hat man sehr einfache Verschlüsselungsformen genommen, die auch wahrscheinlich in unserer Jugendzeit auch immer wieder Anwendung fand. Also wir haben damals einfach ein Alphabet notiert, A, B, C, D, E, und auf einer Zeile und eine Zeile darunter dasselbe nochmal, aber in umgekehrter Reihenfolge. Und haben dann statt ein A ein Z geschrieben, statt ein B ein Y und so weiter und haben das so in der Weise verschlüsselt. Und wenn man das so macht, dann ist ja der Schlüssel quasi auch schon die Verschlüsselung selbst. Sehr einfach, aber natürlich leicht knackbar. In der Antike war das aber lange Zeit relativ sicher. Natürlich jetzt nicht die 1:1 Umkehrung der jeweiligen Alphabeten, sondern ein bisschen komplexer. Aber irgendwann hat ein sehr geschickter Wissenschaftler herausgefunden, dass es halt in jeder Sprache bestimmte Vokale oder andere Buchstaben gibt, die häufiger vorkommen. Und so hat man diese Schlüssel dann recht schnell geknackt. Im Deutschen ist es der Buchstabe E, der am häufigsten vorkommt. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich glaube, gefolgt vom N.
Ja, ich meine auch. Ich meine auch.
Aber E ist sicher der häufigste Buchstabe und dadurch lassen sich natürlich, alleine durch dieses Vorwissen, lässt sich so ein einfacher Schlüssel relativ schnell knacken.
Dazu kommen noch solche Sachen wie, dass die Artikel sehr, sehr häufig benutzt werden, der, die, das.
Ja.
Im Englischen ist es dann noch leichter, das ist the, das ist alles, was der, die, das ist. Und wenn man dann nach solchen Wortgruppen sucht, kann man relativ sicher sagen, dass das ein der, ein die, ein das ist. Und darüber, zumindest weiß man, was das D darstellt, weil das bei allen dreien gleich ist. Und so kann man halt darauf kommen, das ist fast wie Kreuzworträtsel lösen, so kann man halt darauf kommen, welche Bedeutung eigentlich einzelne Buchstaben haben.
Ja, da gibt es auch ein Buch dazu, ich bin das jetzt gerade am Suchen, wie das heißt. Da ist es schon, Die Kunst der Verschlüsselung heißt der Titel, geschrieben hat das Simon Singh und ich glaube, das ist auch so irgendwie schon fast die Verschlüsselungsbibel, also nicht technisch, sondern von der Geschichte her. Das Buch ist sehr spannend geschrieben, geht zurück in die Antike, bis auch ins Zeitalter des Internets, weil die asynchronen Schlüssel, die sind ja eigentlich im Zeitraum der Verschlüsselung gemessen ganz jung.
Ziemlich jung, tatsächlich.
Gibt es ja noch nicht lange. Ja, etwas sehr Bekanntes auch aus dem Bereich der Verschlüsselung ist die Maschine, das war tatsächlich noch eine mechanische Maschine, die Enigma, während dem Zweiten Weltkrieg, das war ist ein deutsches Produkt, das lange Zeit auch nicht geknackt werden konnte, weil es wirklich sehr gut gebaut war. Geknackt wurde es dann von den Polen aufgrund der deutschen Gründlichkeit, sag ich mal. Und die die deutschen Menschen, die diese Verschlüsselung benutzt haben während dem Krieg, denen wurde ja aufgetragen, dass sie die Informationen, wie die verschiedenen mechanischen Rollen in diese Maschine eingebaut werden, die konnte man verschieden einbauen, damit andere Verschlüsselungen benutzt wurden, die mussten die zweimal senden, jeden Morgen, aus Sicherheitsgründen, dass dieser Code sicher ankam. Und das haben die Polen natürlich gewusst und die wussten halt einfach immer, um diese Zeit wird zweimal genau dasselbe verschlüsselt geschickt. Und dort haben sie dann den Geißfuß eingehängt. Und nach 5 Jahren konnten sie das knacken. Also es brauchte doch 5 Jahre. Dazu muss man noch sagen, dass sie dann auch im Besitz einer solchen Maschine waren. Sonst hätten sie es wahrscheinlich nicht geschafft.
Das Ganze funktioniert, wenn ich mich richtig erinnere, so wie der Roman das gerade beschrieben hat. Nur, dass die Rollen halt das Alphabet darstellen. Die erste hat die Buchstaben von A bis Z. Die zweite durcheinander gesetzt, durcheinander gewürfelt wieder die Buchstaben von A bis Z. Und die dritte, ich glaube, bis zu 4 Rollen waren drin. Und immer, wenn man vorne gedreht hat und einen Buchstaben ausgewählt hat, dann hat man am Ende einen verschlüsselten Buchstaben herausbekommen. Und das ist das, was Roman am Anfang mit dem Rückwärtsalphabet beschrieben hat, eigentlich genau das Gleiche. Nur, dass es auf Rollen gebracht wurde und halt mehrere dieser Verschlüsselungsalphabete nacheinander benutzt wurden. Und das war schon relativ aufwendig zu knacken tatsächlich.
Ja, hat auch lange gedauert. Ich vermute auch, dass das Produkt Enigmail mit dem Namen verwandt ist oder dass sie den Namen deswegen benutzt haben. Das ist ein Plugin oder eine Erweiterung, die ich brauche für Thunderbird. Geht wahrscheinlich auch für andere Produkte, weiß ich jetzt gar nicht.
Andere haben, glaube ich, eingebaute Verschlüsselung.
Ja.
Also bei Evolution ist es eingebaut.
Ja, richtig.
Bei Claws Mail gibt es ein eigenes Plugin. Und andere Mailer kenne ich, glaube ich, kenne ich soweit gar nicht.
Ja. Auf jeden Fall, ich brauche das und das funktioniert auch sehr gut für die Verwaltung der Schlüssel und so. Kommen wir später nochmals drauf zurück. Aber das war ja eine der größten Erfolge in Sachen Verschlüsselung und in Sachen Knacken oder Entschlüsseln, diese Enigma. Ja, und ein ganz spannendes Thema in diesem Bereich, da waren auch im Zweiten Weltkrieg, das waren ja die Amerikaner, die haben dann während einer bestimmten Zeit haben die Indianer genommen für die Verschlüsselung. Also die haben, ich kann jetzt das Volk nicht mehr genau sagen, wie die geheißen haben. Aber die haben die Indianer angestellt, dass sie im Klartext in ihrer Sprache über Funk halt miteinander reden, im Auftrag von den jeweiligen Offizieren. Ja, und was die in ihrer Muttersprache über Funk gesprochen hatte, das verstand natürlich auf Deutsch gesagt keine Sau.
Okay.
Die Herausforderung war dann, dass sie halt noch Worte erzeugen mussten, weil die hatten kein Wort beispielsweise für Kanonen oder Panzer, das gab es bei denen nicht. Und die haben dann, so viel ich weiß, glaube ich, für Panzer haben die irgendwas mit Nilpferd genommen, noch ein Adjektiv dazu. Steht übrigens auch alles in dem Buch, ist noch recht spannend. Und diese Indianer, die waren übrigens besonders geschützt, also mehr als die eigenen Leute. Weil wenn da mal jemand in Gefangenschaft käme, hätten sie vielleicht das rausgekriegt.
Faszinierend, oder?
Ja, spannend, dass man mit einfachen Mitteln eigentlich, wenn man so die ganze Technik anschaut, eine sehr gute Verschlüsselung, kann man sagen,
nutzen kann. Auf jeden Fall.
Ja, das so ein kleiner Rückblick. Wie gesagt, wir können auch dann das Buch noch verlinken. Es gibt sicherlich auch noch andere Literatur dazu. Ich kenne jetzt gar keine, aber vielleicht können wir da noch was dazu verlinken.
Ja, bestimmt. Ich habe noch ein paar Webseiten im Kopf, die da interessant sein könnten.
Ja, genau.
Ja. Vielleicht sollten wir mal kurz besprechen, warum und wann man verschlüsseln sollte. Mhm. Das eine ist sicherlich das, was wir am Anfang erwähnt haben, dass mittlerweile das Thema eine Renaissance erlebt, weil es immer mehr Leute gibt, die auf unsere Daten scharf sind. Und das betrifft nicht nur irgendwelche Marketingunternehmen, sondern eben auch die eigenen Regierungen. Wer jetzt sagt, er hätte nichts zu verbergen, sollte sich mal überlegen, warum er auf der Toilette tatsächlich die Tür zumacht. Anscheinend gibt es ja doch was zu verbergen. Oder ob er jedem sein Gehalt erzählen würde. Das sind so die typischen Beispiele. Und da merkt man schon ziemlich schnell, dass es eigentlich so ist, dass man nicht alles von sich jedem preisgeben möchte. Es gibt einen Verschlüsselungsgrundsatz, der heißt, immer wenn Daten in fremde Hand kommen oder über fremde Kanäle, fremd heißt hierbei nicht unter eigener Kontrolle, über fremde Kanäle versendet werden, sollten sie verschlüsselt werden. Im Moment ist es so, dass wir uns sehr, sehr häufig Gedanken darüber machen und sagen, diese eine Mail sollte ich verschlüsseln und dann ist sie verschlüsselt beim Gegenüber anzukommen oder soll verschlüsselt beim Gegenüber ankommen. Eigentlich sollte es genau andersrum laufen. Es sollte die Ausnahme sein, dass wir unverschlüsselt versenden. Das ja. Problem ist nur, dass die technischen Möglichkeiten einfach nicht einfach zu bedienen sind, momentan. Meine feste Überzeugung.
Ja, das sehe ich genauso.
Es gibt einen sehr guten Wiki-Artikel, den ich kurz einwerfen möchte, der ist von Christian Küntop. Den werden wir verlinken. Der sagt, dass grundsätzlich Transportverschlüsselung wichtig ist. Also immer, wenn Daten wirklich transportiert werden.
Genau. Das ist sicher der Grund, der am häufigsten vorkommt. Es gibt aber natürlich auch Leute, die wie wir jetzt, also Dirk hat sein neues Netbook da, ein Lenovo 10,
SC2.
Bei mir steht auch ein Lenovo, aber ein S12. Hast du das verschlüsselt, Dirk?
Zum Teil.
Zum Teil, also ja. Die Home Partition oder?
Ja, das Home-Verzeichnis.
Okay. Das sind dann solche Beispiele, bei denen man sich schon sehr gut überlegen muss, soll ich das verschlüsseln oder teilweise verschlüsseln. Es gibt ja auch Leute, die sagen, man muss auch ein Swap verschlüsseln, sonst nützt alles nichts. Weil die Geräte natürlich, man kann die verlieren oder liegen lassen, die können gestohlen werden und so weiter. Und wenn da Daten drauf sind, ich möchte jetzt nicht, dass die Daten in fremde Hände kommen, auch wenn sie keine Bankkonten oder weiß ich was drauf haben. Ich will das einfach nicht. Das ist mein Zeug.
Aber sehr interessant ist, dass bei dem Thema, was wir immer alle mit uns rumtragen, dem modernsten Kleinkomputer, unsere Smartphones, dass es da noch keine sinnvolle Verschlüsselung gibt. Und da ist eigentlich fast das komplette Leben inklusive aller Kommunikation abgebildet. Das erschrickt mich schon ein wenig.
Ja. Es wird sicher mal noch ein großes Thema werden.
Auf jeden Fall.
Ja, gut. Und in diesem Zusammenhang, was auch Dirk vorhin gesagt hat, mit der Verschlüsselung und vor allem Verschlüsselung vor dem Staat, also vor unserer Regierung, da hatte allen voran die amerikanische Regierung am meisten Probleme damit. Die haben ja auch zeitweise den Export verboten dieser Technologie oder verbieten es noch immer.
Genau, das fällt unter das Kriegswaffenkontrollgesetz.
Ja.
Der Erfinder von PGP, der am weitesten verbreitetsten Verschlüsselungsmethode für eigentlich E-Mails ursprünglich, ist dafür sogar in den Knast gewandert für eine Zeit. Philipp Zimmermann.
Ja. Ja, und deswegen ist es schon mal gut, wenn man sich nur überhaupt überlegt, welche Daten habe ich überhaupt rumliegen, welche transportiere ich, jetzt per Mail oder per FTP oder halt in einem mobilen Gerät. Und dann denke ich, kommt der eine oder andere von alleine zum Schluss, dass er verschlüsseln möchte.
Ja.
Ja. Ja. Wir können, glaube ich, langsam zur Technik kommen, Dirk, oder? Wir haben ja mal grundsätzlich zwei, ich sage jetzt mal, Töpfe von Synchronisierungsarten da mal notiert, die Synchronen und die Asynchronen. Die Synchronen, die haben wir ja vorher besprochen oder kurz erwähnt, Enigma ist so ein Thema, oder eben auch das verdrehte Alphabet. Und dann gibt es die Asynchronen, wo halt zwei Komponenten dazukommen. Ein typisches Beispiel PGP. Ich glaube, damit ist das auch entstanden. Ich glaube, das war der Erste, der sowas gemacht hat.
Ich glaube auch. Ja. Die mathematische Theorie dahinter ist mehr als komplex. Die kriege ich auch nicht tatsächlich komplett zusammen, aber es ist halt so, dass beim Synchron man den gleichen Schlüssel benutzt zum Ver- und zum Entschlüssel. Und beim Asynchron verschlüsselt man mit einem öffentlichen Teil und mit diesem öffentlichen Teil kann man nicht wieder entschlüsseln, dafür braucht man einen geheimen Teil.
Ja.
Man hat früher gesagt, dass man den öffentlichen Teil ins Telefonbuch packen kann und den geheimen Teil, der sollte auch für jeden geheim bleiben, den hat nur der Empfänger.
Ja. Also eigentlich verschlüsselt man ja, wie Dirk gesagt hat, mit dem öffentlichen, braucht dazu aber den Schlüssel noch des Empfängers.
Ganz genau.
Also wenn ich Dirk was schicken will, brauche ich den öffentlichen Schlüssel von dir und meinen privaten, genau, verschlüssle, und du kannst dann in der umgekehrten Weise verschlüsseln, also mit deinem privaten und meinem öffentlichen kannst du die Nachricht wieder entschlüsseln.
Genau.
Jetzt gibt es ja die schöne Situation, oder wenn man das genau so macht, per Mail, also PGP zum Beispiel, dann könnte man rein theoretisch die eigenen verschlüsselten Nachrichten nicht mehr lesen. Das ist bei viele Leute sagen dann, das stimmt aber gar nicht, ich kann die lesen. Die Software macht es möglich. Ne?
Das, ja, die Software speichert dann die eigene Mail unverschlüsselt.
Ja.
Oder verschlüsselt die eigene Mail mit dem eigenen Schlüssel nochmal und legt die mit dem eigenen Schlüssel verschlüsselt ab, sodass man die selber auch wieder entschlüsseln kann.
Meistens ist das zweite, oder hoffentlich ist das zweite der Fall, also dass es halt mit dem eigenen Schlüssel verschlüsselt. Aber eine Nachricht, das ist ganz wichtig, die ich verschlüsselt dir sende, die kann ich selbst nicht mehr öffnen.
Nein, das geht überhaupt nicht mehr.
Ja, ist eigentlich auch richtig. Also die kann niemand öffnen, außer derjenige, der halt dieses Schlüsselpaar hat.
Ganz genau. Es gibt das noch eine Signatur, die man runtersetzen kann, die funktioniert genau andersrum. Wenn Roman mir eine Mail sendet und mir sagen will, diese Mail ist wirklich von mir, dann signiert er sie mit seinem privaten Schlüssel und ich kann mit seinem öffentlichen Schlüssel überprüfen, ob die Mail wirklich von ihm gekommen ist. Da läuft das Ganze genau andersherum.
Ja.
Das ist ein bisschen kompliziert zu verstehen, aber wenn man sich überlegt, dass der öffentliche Schlüssel öffentlich sein darf und der private Schlüssel privat sein sollte oder geheim sein sollte, dann kann es nur so funktionieren.
Tut es hoffentlich auch.
Ja.
Ja. Wir haben ja damit ein ganz großes Problem gelöst, nämlich dasjenige, dass der Schlüssel vom Sender zum Empfänger gebracht werden muss bei einer synchronen Verschlüsselung. Das ist ja eigentlich auch das große Loch.
Ja.
Also ich muss dir irgendwie mitteilen, du Dirk, ich habe den Schlüssel BC100 genommen. Und das kann ich ja nicht verschlüsseln. Oder mit einem Schlüssel, den Dirk schon kennt, oder weiß ich wie. Und bei PGP fällt dieser Teil weg.
Ganz genau.
Das ist der große Vorteil. Und deswegen wurde ja auch Herr Zimmermann bestraft.
Ja.
Bei PGP. Also, weil er es exportiert hat, glaube ich, wurde er bestraft. Nicht, dass er es gemacht hat, entwickelt hat, sondern dass er das außer Landes gebracht hat.
Ja, ganz verrückte Geschichte. Er hat, glaube ich, den Quellcode zu PGP im Usenet veröffentlicht. Damit war der auf der ganzen Welt lesbar und jeder konnte sich, der einen Compiler besessen hat, PGP selber übersetzen, und damit hat er Verschlüsselungssoftware außer Landes gebracht und das war ihm strafbar. Es ist sehr, sehr verrückt, was da passiert ist. Es ist nachher das Verfahren anders passiert. Da wurde der Quelltext in ein Buch gedruckt. Dieses Buch wurde außer Landes verbracht, das war erlaubt, weil es kein Technologietransfer war. Es war ja nur ein Buch und wurde dann im Ausland eingescannt, mit einer Schrifterkennung zurückübersetzt und dann konnte man das auch im Ausland benutzen. Ziemlich verdreht das Ganze.
Du wolltest was noch sagen, dir?
Ja, ich wollte was zu den Telefonbüchern sagen. Die ganzen öffentlichen Schlüssel, die man benutzt, die kann man erstmal so im direkten Austausch machen. Ich könnte Roman eine Mail mit meinem öffentlichen Schlüssel schicken. Und er könnte dann diesen Schlüssel bei sich privat in sein Adressbuch hinterlegen. Oder ich lege den Schlüssel auf einen sogenannten Key-Server ab. Das ist sowas wie ein Telefonbuch für Schlüsseldateien. Und er kann den sich von da herunterladen.
Genau. Ich kann den auch bei mir dann dauerhaft abspeichern. Beispielsweise, um darauf zurückzukommen, bei Enigmail. Ich kann dort auch Schlüssel auf Schlüsselserver suchen, nach Namen, nach E-Mail-Adresse, nach diesen Kriterien kann ich nach Schlüssel suchen und die öffentlichen Schlüssel, zu denen habe ich ja alle Zugriff, also diejenigen, die sie halt veröffentlicht haben. Es gibt ja noch verschiedene andere Möglichkeiten zur Verschlüsselung, aber ich würde gern dir das gerade schön hier hineinpassen, noch auf die Key-Signing-Party zu sprechen kommen.
Ja.
Die ja genau das Thema PGP erfasst. Da geht es ja eigentlich darum, dass es einerseits möglichst viele Menschen gibt, die PGP nutzen oder nutzen möchten oder nutzen können. Und auf der anderen Seite geht es eben auch genau um das Thema, das Dirk vorher erwähnt hat mit der Signatur. Also wenn ich dir eine nicht verschlüsselte Nachricht sende, aber eine Signatur unten oder einfüge auf das Mail, die aussagt, dass die Nachricht ganz bestimmt von mir kommt, so muss das irgend durch eine XY-Autorität bestätigt werden oder sollte. Und diese Key-Signing-Party, die sind eigentlich genau dafür gemacht. Also man geht dahin an diese Party, nimmt Ausweise mit, das ist ganz wichtig, und tauscht sich gegenseitig unter dem Zeigen der Ausweise die Schlüssel aus. Also ich gehe zu Dirk und sage, schau, hier ist mein Ausweis, ich bin wirklich Roman Anhalt. Und hier ist mein Schlüssel dazu. Und Dirk bestätigt mir mit einer relativ hohen Priorität, dass das zutrifft. Und je mehr Leute bestätigen, dass Dirks oder mein Schlüssel tatsächlich der richtige öffentliche Schlüssel ist, so bekommt der Schlüssel immer eine höhere Priorität, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit wird immer höher, dass das tatsächlich zutrifft.
Genau, ich bestätige mit meiner Signatur, dass Roman Hanhardt der Schlüssel gehört. Das habe ich tatsächlich auch erst gemacht, nachdem ich Romans Ausweis gesehen habe, nicht vorher. Und lade das Resultat landet dann, Verschlüsselung ist kein Thema für Kanarienvogel, und diese Bestätigung von mir landet dann wieder auf einem Key-Server. Es gibt eine sehr gute Wiki-Seite dazu, eine sehr gute Webseite dazu, die das Verfahren ganz genau beschreibt. Nur so viel dazu. Je mehr Signaturen, das was Roman sagte, je mehr Signaturen ein solcher Schlüssel hat, umso glaubwürdiger wird der Schlüssel. Ja. Man spricht da vom Web of Trust, vom Vertrauensnetzwerk.
Ja. Und das ist ja mittlerweile schon eine ganz große Gemeinschaft geworden. Sie kann aber eigentlich nie groß genug sein. Oder ist dann groß genug, wenn alle Menschen das mal gemacht haben. In diesem Zusammenhang ist es eigentlich auch wichtig, wenn man Key-Signing-Partys macht, dass man sich möglichst an verschiedenen Orten auf dieser Welt an Key-Signing-Party trifft, damit halt der Schlüssel möglichst breit verteilt wird auf der ganzen Welt und sich nicht wie ein Klumpen irgendwo in der Schweiz oder in Deutschland oder in Österreich niederlässt. Es wird sowieso geben, also das ist klar, das ist natürlich, dass man halt in seiner Umgebung natürlich hauptsächlich aktiv ist, ist auch gut so, aber es schadet nichts, wenn man mal an der UbuCon zum Beispiel finden ja immer Key-Signing-Partys statt, dass man dort die mal auch besucht.
Um es auch gleich nochmal zu sagen, ihr könnt jederzeit, wenn ihr wollt, auch zu Roman und mir kommen und euren Schlüssel signieren lassen. Wir brauchen dazu euren Schlüssel. Guckt euch diese Webseite an, dann wisst ihr, was ihr mitbringen müsst und müsst euren Ausweis sehen und dann signieren wir gerne euren Key, grundsätzlich immer. Dieses Web of Trust funktioniert so, wie die sozialen Netzwerke funktionieren. Das ist jetzt ein soziales Netzwerk für Schlüssel, wenn man so will. Und es gibt ja das Theorem, das besagt, dass man jeden weltweit über 3 oder 4 Ecken kennt. Und deswegen, das bildet dieses Web of Trust eben auch ab. Je näher ich jemanden kenne, desto mehr vertraue ich dem Schlüssel. Und wenn der Roman jetzt jemand anderen den Schlüssel unterschreibt und der schickt mir eine signierte Mail, dann läuft das über diesen Pfad. Ich vertraue Roman, Roman vertraut ihm, also kann ich dem anderen auch vertrauen. Und je mehr Ecken das sind, desto mehr Pfade sind nötig, um dieses Vertrauen auszusprechen. Das ist das Prinzip dieses Web of Trust. Und das, was Roman sagt, ist total wichtig. Wenn das nur im eigenen Umkreis passiert, wenn ich nur eine kleine Beule bei mir zu Hause habe mit 2 oder 3 Leuten, die ich kenne, dann kann das Web of Trust sich nicht über die Grenzen meines eigenen Umfelds ausdehnen. Deswegen, wenn man auf Key Signing Partys geht, ist es sehr, sehr sinnvoll, an verschiedenen Orten auf Key Signing Partys zu gehen.
Genau. Übrigens, das, was Dirk vorhin gesagt hat mit dem Vertrauen über 2 oder 3 Ecken, das bilden natürlich auch die entsprechenden Softwaren ab. Also wenn ich im Enigmail beispielsweise bekomme ich regelmäßig Mails von Leuten von Radio Tux. Ich habe die noch nie getroffen an einer Key-Signing-Party. Ich habe auch noch nie persönlich ihren Schlüssel als vertrauenswürdig signiert. Aber entweder hat das Dirk gemacht oder Axel oder sonst jemand, der an der Key-Signing-Party war. Und in meinem Mailprogramm steht da auch, dass ich diesen Schlüssel von diesen Radio-Tux-Leuten vertraue. Weil ich eben jemandem vertraue, der halt dann diesen Menschen vertraut. Also das wird auch in der Software dann so abgebildet und ist so sichtbar.
Ganz genau. Unter Ubuntu gibt es das Tool Passwörter und Verschlüsselung. Und um mal schnell eine Begrifflichkeit aus dem Weg zu räumen, wenn wir von PGP reden, meinen wir auch das GnuPG oder GPG, also oder GnuPG und GPG, was es unter Linux gibt, was eine freie Umsetzung von PGP ist.
Genau.
Das ist vielleicht noch wichtig zu wissen.
Ja, ja, PGP hat sich ja noch nicht wirklich durchgesetzt.
Leider nein.
Wir haben das vorhin, du hast es vorhin kurz angesprochen. Ich sage mal, die größten Herausforderungen sind noch immer technisch. Also ja. Es geht nicht darum, dass die Menschen das nicht verstehen. Ich glaube, die verstehen das. Die wissen auch, dass man das sollte. Und sie würden es mit großer Wahrscheinlichkeit viel häufiger tun, wenn es einfacher wäre.
Das denke ich auch.
Die größten Hürden, die liegen ja mal darin, dass man überhaupt versteht, wie das funktioniert. Und vor allem dann auch, wie ich es umsetzen kann.
Es gibt heutzutage auch eine ganz, ganz, ganz große Schwierigkeit, dass sehr viele Menschen Mail nur noch per Webmailer nutzen und das Ganze bei Drittanbietern haben und den Geheimschlüssel müssten sie auf dem lokalen Rechner haben, weil wenn sie den Schlüssel auf dem Fremdrechner hätten, könnte es ja so sein, dass der Provider auch eine Mail versendet, die mit meinem Schlüssel unterschrieben wird, das ist ja eigentlich nicht erlaubt. Das ist auch eine weitere Hürde, die das natürlich sehr problematisch macht mit Verschlüsselung. In Deutschland gibt es ein Thema, das nennt sich D-Mail, wo eine zentrale Stelle für Mail benutzt werden soll, wo es der Bund unterschreibt, per Legitimation, die man an der Post abgibt, dass man derjenige ist, für den man sich ausgibt und damit sollen sogar Verträge verschickt werden können per Mail. Kostet pro Mail 20 Cent, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir packen einen Link hinter in die Sendungsnotizen, dann könnt ihr das da auch nachlesen.
Genau. Jetzt wollte ich gerade noch was anhängen, jetzt ist mir das aber entfallen. Das passiert in meinem Alter.
Was Gutes kommt wieder.
zum Thema PGP, aber es ist wirklich weg. Ja, vielleicht kommt es nachher noch. Wir waren vorher bei der Technik. Der private PGP-Schlüssel, der kann sich oder muss sich jeder selbst erzeugen.
Ja.
Das macht die Software lokal. Unter Linux funktioniert das recht einfach. Ich mache das jeweils in der Konsole. Ist übrigens auch beschrieben auf diesem Papier, das wir verlinken werden. Lustig ist dort noch, dass dann die Konsole den Benutzer aufmuntert, mit der Maus Gesten zu machen oder Programme zu öffnen und zu schließen, damit halt der Prozessor möglichst viele Nullen und Einsen liefert.
Genau, viel Zufallsdaten enthält, ja. Genau.
Damit dieser Schlüssel erzeugt werden kann. Übliche Schlüsselstärken heute, glaube ich, so 20, 24, vielleicht sogar noch 40, 48. Ich habe, glaube ich, einen 2000er gemacht. Ich weiß es gar nicht
20, mehr. 48, 40, ja. 96. Ja, genau.
Ja, genau. Hm? Ja, genau. Sorry. Ja, genau so. Das sind die üblichen Schlüsselstärken. Also den eigenen Schlüssel erzeugt man sich selbst. Und dann macht es ja Sinn, dass man sich den öffentlichen Schlüssel dann sofort auf den Schlüsselserver hochschickt. Das steht auch auf diesem Papier, wie man das macht. Und ganz wichtig, und das machen wahrscheinlich die wenigsten, man sollte sich auch ein Rückzugzertifikat sofort anlegen.
Ja.
Ja. Falls man das Kennwort verliert von dem Schlüssel oder aus anderen Gründen die E-Mail-Adresse wechselt oder irgendwas, und man diesen öffentlichen Schlüssel nicht mehr benutzen will, kann man den nicht mehr vom Schlüsselserver wegnehmen, außer man hat ein Rückzugszertifikat.
Oder wenn das Netbook geklaut wird zum Beispiel, ja. Was auch passieren kann.
Ja. Damit wird dann der Schlüssel für diejenigen, die ihn noch nicht haben, unbrauchbar. Bei den anderen weiß ich gar nicht.
Was wird grundsätzlich unbrauchbar.
Wird grundsätzlich unbrauchbar.
Okay. Weil man sagt ja, man kann nicht mehr sicherstellen, dass das wirklich von mir verschlüsselt oder entschlüsselt wird.
Ja. Gut, also wenn der rückgezogen wird, dann ist er tatsächlich zurückgezogen.
So ist das.
Ja. Okay. Ja, und die weiteren Arbeiten, die es dann braucht, die sind dann halt von Programm zu Programm sehr verschieden. Wir haben das vorher kurz erwähnt. Viele werden wahrscheinlich, Dirk, du hast gesagt, das Tool unter GNOME zum Mailen.
Passwörter und Verschlüsselung?
Nee, das Mailprogramm.
Evolution?
Ja, genau. Ich verdränge halt dieses Programm aus meinem Gedächtnis. Ich mag es nicht so. Aber in Evolution ist ja, das ist fest eingebaut dort, da muss man nichts mehr zusätzlich machen. Dann gibt es verschiedene Mailprogramme, bei denen man das auch nicht mehr tun muss. Du hast vorher noch eins genannt,
Klaus Mail. Ich habe sehr lange Klaus Mail benutzt, was ein sehr schnelles Mailprogramm ist. Da ist es auch per Plugin realisiert.
Ja, Klaus Mail kannst du aber, glaube ich, die verschlüsselten Mails nicht inside anschauen. Die musst du, glaube ich, separat noch entschlüsseln.
Das weiß ich nicht mehr, bin ich ganz
oder
ehrlich.
Oder ist das der, es gibt noch einen Trank von Klaus Mail.
Das weiß ich nicht mehr, muss ich sagen. Das
ist zu lange her. Thunderbird haben wir gesagt, mit Enigmail auch sehr komfortabel dann, auch zur Schlüsselverwaltung gut zu gebrauchen. Und alle weiteren, die haben sicherlich eine Lösung. Bei den Webmailern, das haben wir vorher besprochen, wenn man sein Webmail selbst hostet und Horde nutzt, dann ist man auf der guten Seite. Das wird dort unterstützt.
Ja, ganz genau.
Bedingt, dass man natürlich die Schlüssel hochladen muss auf seinen Server. Würde ich aber nur tun, wenn der unter meiner Kontrolle liegt.
Ja, sonst führt man das Ganze wieder ad absurdum, ganz genau.
Natürlich, der Schlüssel ist noch Kennwort geschützt. Mhm. Da wird man ja auch aufgefordert, ein komplexes Kennwort zu nutzen. Beim Schlüssel erzeugen sollte man schon tun.
Ja, aber sind wir mal ganz ehrlich, wenn jemand eine verschlüsselte Datei hat und bei der heutigen Rechnerleistung, die jeder zu Hause hat, ist das eine Frage von Zeit, bis der Schlüssel geknackt ist. Ja. Wenn das Passwort gut ist, dann dauert es halt ein bisschen länger. Wenn das Passwort schlecht ist, dann weniger lange. Aber wenn der private Schlüssel vorhanden ist, dann ist es nur eine Frage der Zeit.
Genau. Deswegen hier noch einmal ganz wichtig bei PGP, der öffentliche Schlüssel, der gehört in die Öffentlichkeit. Das ist so gedacht. Der private Schlüssel, der gehört in eure Hosentasche und sonst nirgends hin.
Ganz genau.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, mal das Wichtigste oder zu PGP. Wir liefern dazu noch ein paar Links weiter. Und daneben, da gibt es ja noch, da weiß jetzt aber dir viel mehr Bescheid, noch SSL. Du nutzt ja da auch zum Beispiel Seerzert und so weiter für diese Sachen.
Ja. Die eine Sache ist E-Mail-Verschlüsselung. Das haben wir jetzt, glaube ich, ziemlich gut abgefrühstückt und erzählt. Neben GPG und PGP oder GPG und PGP, PGP und GPG, ich kaufe ein A, gibt es halt noch S-MIME, was mit Zertifikaten arbeitet, was für Mailverschlüsselung benutzt wird. Das ist das, was, glaube ich, in Outlook standardmäßig eingesetzt wird. Ja. Und bei großen kommerziellen Mailprogrammen, auch wie Lotus Notes oder Lotus Domino, ist der Server, benutzt wird, was aber noch weniger verbreitet ist als PGP. Ja gut, es ist auf Exchange-Servern verbreitet, okay. Dann gibt es noch eine weitere Verschlüsselung, das ist die sogenannte Transportverschlüsselung. Und die gibt es, die kennen wir alle vom Webserver. Wenn wir HTTPS benutzen, dann wird der Transfer mit einem Zertifikat verschlüsselt, was auf dem Webserver liegt. Da läuft das Verfahren ein bisschen anders. Letzten Endes ist es genau das, was wir früher auch immer hatten. Es gibt einen öffentlichen und einen privaten Teil. Der öffentliche Teil, den bekommt ihr als Browser-Benutzer und der private Teil bleibt auf dem Webserver. Der Webserver signiert und verschlüsselt mit seinem privaten Teil und ihr könnt es mit dem öffentlichen Teil entschlüsseln. Ihr könnt den... Entschuldigung, ich muss leider aufstoßen. Der muss mit seinem... damit das funktioniert, müsst ihr euch den öffentlichen Teil natürlich herunterladen, um verschlüsseln zu können. Aber es gibt da kein Web of Trust, da gibt es anders, da gibt es sogenannte Certificate Authorities, also Zertifikatsautoritäten oder Beglaubigungsstellen, ist vielleicht die bessere Übersetzung. Und diese unterschreiben, dass das Zertifikat wirklich dem gehört, für den der andere sich ausgibt. Da gibt es rund 30 oder 40, die in den Browsern vorinstalliert sind. Und immer wenn ein solches Zertifikat benutzt wird, dann meckert euer Browser gar nicht.
Und dann gibt es ein paar Zertifikatstellen, wie zum Beispiel CA-Cert, was eine freie Variante ist. Da sagt der Browser, ich vertraue dem nicht, seid ihr sicher, dass das Zertifikat dem gehört, für den, der das gegenüber sich ausgibt. Und das könnt ihr dann bestätigen oder I know my risk, ich weiß gar nicht, ich kenne das Risiko, wird das in Deutsch heißen, und bestätigen, dass das Zertifikat beglaubigt ist. Oder ihr fügt einfach die CA-Cert-Root-Zertifikate, die werden wir verlinken, eurem Browser hinzu und damit würdet ihr jedem Zertifikat glauben, was von CA-Cert beglaubigt wurde. Das Beglaubigen könnt ihr euch genauso vorstellen wie gerade das Signieren bei Schlüsseln. Da unterschreibt die Beglaubigungsstelle einfach, dass das Zertifikat demjenigen gehört, auf deren Webseite ihr gerade ist, und damit ist dann klar, dass ihr nicht übers Ohr gehauen werden könnt. Wichtig, in jedem Fall wichtig ist, wenn ihr Online-Banking übers Web macht, sollte nie diese Meldung auftauchen, dem Zertifikat wird nicht vertraut, seid ihr sicher oder ich kenne das Risiko. Sollte diese Meldung auftreten, ist aller Wahrscheinlichkeit nach der Server auf der anderen Seite nicht der Server eurer Bank. Ganz, 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 ganz wichtig.
Ja.
Ja. Ich selber nutze diese Zertifikate auch noch per Mail. Es gibt verschlüsselte Mail-Programme. Es gibt SMTP über SSL. Das SSL ist dieses Verschlüsselungsverfahren mit Zertifikaten. Ich benutze IMAP über SSL. Ich benutze, man kann auch POP3 über SSL benutzen. Damit werden die einzelnen Mails nicht verschlüsselt, aber der Kontakt zum Server wird verschlüsselt. Um das mal deutlich zu machen, ist, es ist nur von eurem lokalen Rechner bis zum Server verschlüsselt. Was dahinter passiert, wisst ihr nicht mehr. Also wenn ihr eine Mail über einen verschlüsselten Kanal lossendet, ist das bis zu eurem Mail-Server verschlüsselt. Aber euer Mail-Server muss die Mail ja noch an den Empfänger senden. Dieser Weg ist nicht mehr verschlüsselt. Ab dem Weg ist es wieder eine Postkarte, die ihr versendet, die nicht verschlüsselt ist. Daher macht die Verschlüsselung der Mail in jedem Fall auch Sinn.
Richtig. Ja, jetzt Dirk, du hast ja vorhin gesagt oder herausgestrichen, der Unterschied jetzt gerade zwischen PGP und SSL. CA-Cert ist ja tatsächlich innerhalb der SSL-Welt ein Abbild des Web of Trust trotzdem.
Genau.
Also sie versuchen da diese Idee von PGP da zu etablieren. Im Moment ist es so, dass CA-Cert eventuell in Firefox, glaube ich, aufgenommen wird, via der Firma, die hinter Firefox steht, glaube ich.
Der Mozilla Foundation, ja.
Das ist aber noch nicht so weit. Man wartet da, glaube ich, auch schon länger drauf.
Ich glaube, das ist ein wahnsinniger Behördenakt und ja. Genau reinschauen kann da, glaube ich, niemand.
Ja. Aber es ist davon auszugehen, dass das irgendwann klappt und dann braucht man bei den CA-Cert-Zertifikaten auch dieses, ja, ich kenne das Risiko, zu bestätigen.
Ja,
ja, die Vögel, die reden da mit.
Die sprechen auch verschlüsselt.
Ja, genau. CA-Cert, da kommen wir vielleicht mal in einer separaten Sendung genau darauf zu sprechen. Ich halte das für ein sehr spannendes Thema, auch community-orientiert.
Ja.
Aber wie Dirk vorhin schon gesagt hat, die meisten SSL-Verschlüsselungen, die laufen halt heute noch über sogenannte kommerzielle Büros, also kommerzielle Stellen, wo man die Zertifikate holen kann. Für Firmen ist das, oder gerade auch Banken oder Vereine und so weiter, kann das ein richtiger Papierkrieg werden, bis man diese Zertifikate bekommt. Das ist aber auch richtig. Also ich halte das für sehr entscheidend, dass diese Stellen sehr genau prüfen, ist das nun tatsächlich diese juristische oder persönliche Persönlichkeit, die dieses Zertifikat will oder nicht. Weil wenn nämlich diese öffentliche Stelle das bestätigt, dann reklamiert kein Browser mehr auf dieser Welt.
Ganz genau.
Ja.
Dann werdet ihr eure Kontodaten vielleicht an jemanden los, den das eigentlich gar nichts angeht.
Ja, das ist ganz wichtig und nach meinen Erfahrungen wird da sehr genau gearbeitet. Ja. Die Firmen würden auch recht viel riskieren, also diese Stellen, wenn sie da nicht so genau arbeiten würden und man ihnen auch die Legitimation entzieht.
Ja, die Firmen gehen sogar einen Vertrag ein, das heißt, dass sie für Schäden, die mit dem Zertifikat entstehen, bis zu einer bestimmten Größe haften. Deswegen sind die aus eigenem Interesse schon sehr, sehr dahinterher, dass sie wirklich nur die richtigen Sachen zertifizieren.
Ja. Ja. Das ist auch richtig so. Ja, wir haben ja noch die, nebst SSL gibt es ja noch weitere. Jetzt, Dirk, sind wir bei SSL. Ja.
Ich muss noch eine Sache dazwischen schieben.
Ja.
Mark Shuttleworth, der Gründer von Ubuntu und der Firma Canonical, hat eine Zertifizierungsstelle betrieben. Forti hieß die. Und die hat er für unglaublich viel Geld an VeriSign verkauft. Und dabei hat der Mann das Geld, um überhaupt Ubuntu auf den Weg zu bringen und der Ubuntu Foundation so viel Geld zu spenden, dass das auch nach dem Weggang von Canonical noch weiter existieren kann.
Ja.
Das ist, also er hat mit Zertifikaten das Geld verdient und hat das Geld zum Teil auch wieder in die Community zurückgegeben.
Und ist damit ins All geflogen.
Und ist damit ins All geflogen. Der erste Amerikaner im Weltraum,
ja,
und der zweite Privatmann überhaupt.
Ja.
Soweit ich weiß. Entschuldigung, hatte dich unterbrochen.
Ja, kein Problem. Ja, wir verlassen, glaube ich, mal das Thema SSL, also die Verschlüsselung über Zertifikate. Jetzt gibt es noch die Datenträgerverschlüsselung. Das haben wir vorhin kurz schon angesprochen. Da gibt es für Ubuntu beispielsweise oder überhaupt Linux gibt es DMCrypt. Ich habe das oder ich nutze das am häufigsten für SD-Cards. Das geht sehr einfach.
Was bitte, Entschuldigung?
Für Security-Cards, SD-Cards.
Ja.
Wie sagt man denen?
Nein, völlig richtig. Nein. Ich habe dich nur nicht richtig verstanden.
Okay. Das ist unter Ubuntu auch sehr leicht zu realisieren. Geht sehr einfach. Jetzt muss ich dann aber nochmals wegen den Vögel schauen.
Ich nutze das noch ein wenig zur Überbrückung. Sowohl Roman und ich als auch ich sind bei CAZ und wir beide dürfen auch da beglaubigen. Bei CAZ spricht man davon, Punkte zu verteilen. Und wir beide sind in der Lage, Punkte zu verteilen. Ich selber darf, glaube ich, 25 Punkte vergeben und Roman 10, 15 oder 20, das weiß ich gerade gar nicht. Und wenn man 100 Punkte hat und einen Testbestand hat, darf man das auch selber tun. Also wenn ihr uns trefft, dürft ihr uns gerne wegen CAZ-Zertifikaten ansprechen und auch wegen Unterschriften, Quatsch, signieren eurer Schlüssel bei GPG. Genau, das wollte ich noch loswerden.
Ja, genau.
Entschuldigung.
Übrigens, für CAZ gibt es ja da vorgefertigte PDFs auf der Website von CAZ, die man sich runterladen und ausdrucken, glaube ich, sogar noch vorausfüllen kann.
Ja, ganz genau, das ist der große Vorteil.
Ja.
Es macht es sowieso einfacher, wenn ihr Punkte haben wollt, wenn ihr das PDF vielleicht selber ausdruckt und einfach mitbringt, weil dann seid ihr bei CAZ schon angemeldet, das wissen wir dann schon und wir können euch dann die Punkte relativ schnell geben, weil das Formular bleibt bei uns. Wir beide geben auch eine Garantie dafür, dass wir euren Ausweis gut kontrolliert haben. Wir sind bis zu $1,000, glaube ich, haftbar, falls da was passiert.
Ja, genau. Wir waren bei DMCrypt.
Ja.
Es gibt dann eben noch TrueCrypt. Das kenne ich zu wenig.
TrueCrypt kann zwei Sachen machen. Der Martin, mit dem wir den Mac-Podcast gesagt haben, der sagte, dass die Quelltexte gar nicht offen liegen, dass er nie einer Verschlüsselungssoftware trauen würde, bei der die Quelltexte nicht offen liegen. Das kann ich nur unterschreiben. Weil wenn die Quelltexte nicht offen liegen, besteht immer eine sehr große Chance, dass es eine Hintertür gibt, wenn das keiner prüft. TrueCrypt ist eine Verschlüsselungslösung, die zum einen eine Containerverschlüsselung anbietet. Das heißt, man hat eine Datei, die verschlüsselt wird und in dieser Datei kann man Daten ablegen. Und im gängigen Betriebssystem kann man das einfach als Laufwerk ins Betriebssystem montieren, wenn man so will. Und es besteht auch die Möglichkeit, komplette Partitionen damit zu verschlüsseln. Also das, was du mit SD-Cards machst, würde sich auch mit TrueCrypt machen lassen, beispielsweise.
Okay. Dazu oder als Gegenzug dazu ist DMCrypt, das ist ja OSS, also es ist frei. Da sähe man auch in die Quellen hinein, wenn man sie verstünde und wüsste, ob es dort Hintertüren gäbe. Ja, das kann ich nur unterschreiben, was Dirk gesagt hat, mit nur quelloffene Verschlüsselungssoftware nutzen. Unbedingt.
Unbedingt.
Ja.
Auch wenn man selber vielleicht nicht das nötige Know-how hat, das zu prüfen. Es gibt Leute, die das prüfen, die Ahnung haben. Und wenn Fehler bekannt werden, dann werden sie nur bei Open-Source-Software bekannt, weil Hersteller sich zurückhalten werden, von solchen Lücken oder von solchen Hintertüren zu reden.
Ja. Wir werden die Links natürlich auch von TrueCrypt trotzdem auf unserem Blog veröffentlichen, damit ihr nachschauen könnt. Auch natürlich nachschauen könnt, wie man das nutzt. Bei DMCrypt gibt es auch ganz einen guten Wiki-Beitrag auf Ubuntu-Users, wie man das nutzen kann.
Wo sonst?
Ja klar, wo sonst. Sie ist dort allerdings nur mit der Konsole beschrieben, aber ich denke, es geht einfacher. Also ich habe es lieber so.
Ich möchte auch jedem die Angst nehmen, mit der Konsole zu arbeiten. Meine Frau ist zu Linux auch gekommen, weil sie die Fehlermeldung für aussagekräftiger hält und sich dann auch anhand dieser Fehlermeldung auch in Google zurechtfinden konnte, wie es weitergehen soll. Ist vielleicht ein guter Grund, auch mal die Konsole zu bemühen.
Ja.
In dem Moment.
Ja. Ja, das sind so die wichtigsten Verschlüsselungstechniken. Haben wir irgendetwas vergessen, Dirk?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, wir haben es soweit.
Ja.
Zusammen. Wir haben gesprochen über Dateiverschlüsselung, E-Mails zum Beispiel. PGP kann natürlich auch benutzt werden, um einzelne Dateien zu verschlüsseln.
Klar.
Das machen wir mit unseren Backups von unserem Root-Server. Die landen auf einem öffentlichen FTP-Server, wo andere Leute auch Zugriff haben. Und da werden die Dateien vorher mit PGP verschlüsselt, tatsächlich abgelegt. Wir können Geräte verschlüsseln, Festplatten, USB-Sticks, SD-Karten oder Partitionen zum Beispiel. Da haben wir kurz drüber gesprochen. Wir können Transporte verschlüsseln, das läuft über Zertifikate. Da haben wir Beispiel SSL genannt oder HTTPS, IMAPS, POP3S oder SMTPS oder SMTP über TLS. Das läuft noch ein kleines bisschen anders. Und wir können ein komplettes System mit der Alternate CD von Ubuntu beispielsweise verschlüsseln. Ich möchte auch nicht unerwähnt lassen, dass es den Ubuntu Privacy Remix gibt. Das ist eine Live-CD, bei der alles verschlüsselt abgelegt wird, die nur von CD gestartet werden kann und wo die Konfigurationsdateien verschlüsselt auf einem USB-Stick oder auf einer SD-Karte landen. Und ansonsten läuft alles verschlüsselt mit dem System. Ist bestimmt mal spannend, sich das anzuschauen.
Die lässt sich auch nicht installieren, die ist gedacht, um sie als Live-CCD, als Live oder als ISO zu nutzen.
Ja, genau, weil man sonst sagen würde, wenn man die installieren könnte, könnte ja jemand die Daten auf der Platte verändern.
Ja.
Und auf der CD geht es halt nicht.
Ja.
Das ist so der Hintergrund.
Ja, genau.
Ja. Entschuldigung, wenn ich das mal kurz dazwischen werfe. Diese CD nutzen zum Teil Autoren oder Reporter im Ausland, die sehr, sehr heikle Themen behandeln, weil sie damit auch sicher sein können, dass ihre Daten und ihre ihre Daten gewahrt bleiben, dass sie nicht in fremde Hände kommen können.
Ja, und wenn sie in fremde Hände kommen, können die nichts damit anfangen.
Genau.
Ja. Ja, also das war noch ein wichtiger Hinweis, auch wegen PGP, dass man da Dateien verschlüsseln kann. Leider nur immer eigene, also einzelne. Man kann nicht einen ganzen Baum verschlüsseln. Dafür bietet sich an, dass man das vorher in ein Archiv packt, also gzip oder so, und dann das, so wirst du auch deine Backups verschlüsseln, nehme ich an.
Ja, wir machen das so, dass wir ein TAR BC2 daraus machen, weil BC2 die höhere Kompressionsrate bietet, das ist aber doppelt gemoppelt, weil PGP oder GPG auch BC2 komprimieren kann. Das heißt, wir müssen eigentlich nur TAR-Dateien erstellen und danach die verschlüsseln, dann wären wir fertig. Dann muss ich nochmal unser Backup anfassen. Mhm. Das ist doppelt gemoppelt, das verlängert das Backup nur unnötig.
Ja, wenn ihr jetzt Fragen habt oder Zusätze oder Bemerkungen, her damit.
Immer her damit, genau,
ja,
gerne.
Auf den vier beschriebenen Wegen, vielleicht findet ihr auch neue Wege, einfach her damit.
Ja.
Wir sind sehr gespannt und vielleicht können wir ähnlich wie beim Thema vorher, worum ging es da schon wieder?
Wikis, sagt man.
Jawohl, genau. Nein, um SSH, wo uns jemand gesagt hat, schaut doch dieses Thema SSH-X noch etwas genauer an. Das gilt natürlich auch für hier.
Ja.
Wenn ihr da Ideen habt, was wir zum Beispiel CRZ ist so etwas, dass man daraus könnte man sehr gut eine Sendung machen, also eine Folge daraus erzeugen, machen wir natürlich gerne.
Da würden wir uns dann, glaube ich, sogar einen Interviewpartner zu einladen, der Andreas Bürkli, den ich auch schon mehrfach gesehen habe, auch auf der Key-Signing-Party zuletzt, der sehr aktiv ist und auch auf der CAZ-Mailingliste sehr aktiv ist, den würde ich versuchen, für ein Interview zu bekommen, weil der kann dann erste Hand Informationen tatsächlich geben.
Ja, ist auch sehr spannend und das ist ein Vollpraktiker, der weiß, wovon er spricht.
Absolut, ja. Absolut.
Genau. Ja, dann sind wir durch, Dirk.
Ja.
Wir haben noch den Ausblick, was in naher Zukunft geschehen wird, so Gott will. Dirk und ich werden am 6. März bei Radio LoRa sein, im Hackerfunk, mit Martin. Axel, weiß ich nicht, ob er eine aktive Rolle hat da oder ob er einfach mit dabei ist.
Er ist Co-Moderator, soweit ich weiß.
Okay. Aber wir sind zu viert im Studio. Wir haben eine Stunde Zeit. Wird sicher spannend.
Es läuft um 19 Uhr. www.lora.ch ist es die URL. Ich glaube, es gibt sogar einen Stream. Mhm. Und ansonsten lässt es sich unter www.hacker.funk.ch auch herunterladen. Achtung, es ist ein Podcast im Schweizerdeutschen. Ich selber werde kein Schweizerdeutsch reden, aber Roman und Martin werden das tun. Für die, die es noch nicht kennen, ist es bestimmt mal interessant, da reinzuhören.
Ja, und natürlich. Also ich finde das schön, dass man auch mal in der, ich sage jetzt mal, Muttersprache sowas tun kann. Wobei wir hier bei Deimhard natürlich aufgrund der Hörerschaft uns anpassen, ist ganz klar.
Wir reden übrigens über Erzeugung von Podcasts
letzten Endes. Radio LoRa steht für Lokalradio, deswegen auch das Schweizerdeutsch, weil das ist, abgesehen vom Web, nicht sehr weit zu hören. Dann folgen die Chemnitzer Linux-Tage schon bald wieder, Mitte März ist das. Ich habe soeben das Hotel gebucht diese Woche, ein Protzerkasten, weil ich etwas in der Nähe sein wollte. Die sind 2 Tage, auch Ubuntu ist dort, also das Loco-Team, das Deutsche, ist dort mit einem Stand vertreten. Ich werde dort am Stand meinen Teil dazu beitragen und mit Thorsten Franz noch einen Vortrag über die Ubuntu-Community halten.
Oh, ja. Nimmst du den auf?
Ich denke schon, ja. Ja, ich denke schon. Also Franz wird wahrscheinlich noch, Thorsten wird wahrscheinlich noch etwas über seine Plattform sprechen wollen, sehen wir.
Ja.
Ja. Können wir auch mal was machen über dieses Thema.
Wir haben genug Speicherplatz, wir können das gerne veröffentlichen.
Okay. Und dann das Thema zum European Podcast Award. Da ist Dirk eigentlich mehr involviert als ich.
Also wir nehmen die Sendung am 28.02. auf, das ist heute. Morgen wird sie erscheinen. Heute läuft die Nominierungsphase ab, also wenn ihr diesen Podcast hört, ist die Nominierungsphase abgelaufen. Wir selber treten dort auch an und bis Mitte April werden die Sieger in den einzelnen Landes- und anderen Kategorien gewählt. Das Zuschauervotum spielt eine Rolle, aber ist nicht ausschlaggebend für die Entscheidung, das ist wichtig. Wäre schön, wenn ihr für uns abstimmt. Das wäre ein tolles Feedback, was wir von euch bekommen und vielleicht gewinnen wir ja sogar.
Ja, da sind andere Ligas noch dabei.
Ja, das glaube ich auch.
Ja. Aber wir sind mit dabei, das zählt.
Das stimmt.
Ich denke, das ist wichtig. Ja, vom Buch von Christian haben wir schon gesprochen und jetzt können wir schon zur 12. Sendung eigentlich noch was sagen. 12, da sollte bei euch die Glocken klingen.
Also die 12. Sendung ist die Mai. Episode? Nein, die April-Episode. Genau. Die April-Episode wird zum Thema Linux-Servers Open-Source-Mitteln bestehen. Das habt ihr so gewählt. Das habt ihr jetzt davon.
Jawohl.
Wir werden uns über verschiedene Software, die man auch unter Linux im Allgemeinen findet, unterhalten und auch, wie man sie sinnvoll einsetzt. Wir werden dieses Mal keine Abstimmung zur 13. Episode machen. Nicht, weil wir die Zahl 13 fürchten, sondern weil wir dann genau ein Jahr Daimat haben. Und da werden wir uns noch was einfallen lassen.
Genau. Jawohl. Also das Thema ist gegeben für die 12., für die 13. wissen wir es noch nicht. Machen wir aber was Spezielles dazu. Wird vielleicht auch ein bisschen länger oder wissen wir noch nicht. Ja, das war es eigentlich schon, Dirk, oder?
Ja.
Oder haben wir noch was vergessen?
Nö, Schnauze voll.
Ja. Übrigens könnten wir auch mal über unsere Netbooks reden. Wäre auch mal ganz spannend. Jetzt haben wir alle ein bisschen Erfahrung.
Ja, ich habe noch nicht viel Erfahrung. Ich habe meins erst seit 3 Tagen. Es ist klein, um es mal so zu sagen. Und es hält unglaublich lange mit dem Akku aus.
Ja. Das würde mich mal sehr interessieren. Ich habe da ein ganz klein wenig Erfahrung. Weil wir haben in unserem Haushalt 4 Stück von diesen Dingen.
Der Roman hat ein eigenes Rechenzentrum aus Netbooks, genau.
Ja. Okay, jetzt wollen wir aber nicht mehr länger werden. Danke vielmals fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns nächstes Mal wieder. Danke.
Danke fürs Zuhören. Bitte viel Feedback. Wir wollen es unbedingt.
Ja.
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss, David.